New Wave of German Noise, so nennen Jari und André von Düse ihren Sound. Gespielt wird ein irrer Mix aus Rock, Metal, Punk, Pop, Jazz und Blues und anstelle von Albumtiteln erfinden sie Wortschöpfungen wie Das Nation, Bonzengulasch oder eben wie beim neuesten Album Wiedergeburt. Düse sind anders als andere Bands, genau das macht sie so interessant und genau deshalb haben sie auch auf meine Bitte, eine Begrüßung für diese Podcast-Folge einzusprechen, auch irgendwie gleich eine Verabschiedung integriert.
Hallo liebe Leute, wir sind Düse.
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 Und wir sind hier im Kraftwerk.de Podcast. Also entweder fangt ihr jetzt an zu hören den Scheiß oder ihr seid eigentlich schon am Schluss. Scheißegal, wenn ihr am Schluss seid, hört euch einfach nochmal an oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Bestes. Und danke an den Kraftwerk. War super.
Was Jari so super fand, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Folge vom Kraftwerk.de Podcast. Also ich weiß, dass es ziemlich wenig Sinn ergibt, wenn man euch nach der Geschichte fragt, wie ihr euch kennengelernt habt. Da gibt es verschiedene Varianten und entweder könnt ihr jetzt eine neue abliefern, aber vielleicht könnt ihr mir einfach die Frage beantworten, die mich viel mehr interessiert. Habt ihr sofort gemerkt, dass ihr beide gut miteinander Musik machen könnt?
Wenn man im Bienenzüchterverein erstmal jahrelang Bienen züchtet, um dort Honig zu keltern, hat man ja mit Musik erstmal noch nichts am Hut. Und deswegen ist uns das am Anfang noch gar nicht so aufgefallen, sondern wir haben uns da eher darüber ausgetauscht, über das Bienensterben und wie kann man da entgegenwirken und sowas. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, natürlich, dass wir auch Musiker sind und haben dann einfach, es gibt immer jedes Jahr so ein, das ist wie ein Erntedankfest für die Bienen, wo man extra Blumensträuße kauft bei uns im Verein. Und da haben wir uns dann am Ende dann natürlich auch über Musik unterhalten. Da lief dann auch Musik und sowas. Und dann ging es darum, so einen Bienenstock mal aufzunehmen, Sounddesign-mäßig. Und da sind wir irgendwie aufs Musikmachen gekommen. Und dann, ja, und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal treffen, so ein Bierchen trinken, mal ganz ungezwungen anzufangen. Und dann ging das Step by Step los. Aber das hat ein Stück gedauert, bis man sich da so eingroovt. Aber ja, wir hatten schon ähnliche Ideen und dann, ja, und dann ging das irgendwie los.
Waren das zwei Ideen, die sich wirklich ähnlich waren, die ihr unabhängig voneinander hattet, oder habt ihr eine neue zusammen gemacht?
Eine neue.
Es ist eine neue entstanden. Eine neue Idee aus zwei Ideen sind zusammen verschmolzen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ist ja am Ende auch so, dass man jetzt nicht anfängt und sagt, ja, ich habe jetzt, zumindest war es nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Idee und verschmelzen die, sondern wir haben einfach angefangen, zusammen Musik zu machen und Songs zu schreiben und dadurch ist da wirklich eine neue entstanden. So muss es stimmt. Es ist also gar nicht konzeptmäßig rangegangen worden, sondern wir haben uns getroffen, Getränke konsumiert, uns die Nächte um die Ohren geschlagen und Musik gemacht. Und so sind die ersten Songs vor mittlerweile ja 15 Jahren entstanden.
Wie kann man sich das denn generell vorstellen, wie Musik in euer Leben gekommen ist? Wart ihr so klassisch mit auf Töpfe schlagen und mit dem Tennisschläger im Kinderzimmer stehen? Also war Musik schon immer da oder kam das irgendwie erst später, als ihr jugendlich wart?
Das ist total unterschiedlich. André, fang du mal an. Du hast da ja immer einen anderen Input als ich gehabt.
Also bei mir war Musik schon immer da. Als kleines Kind auch, so richtig mit Musikschule und Musikhochschule und wie man sich das alles so vorstellt. Der klassische Werdegang eigentlich, komme ich da quasi aus der Klassik, wenn man mal so will. Zum Glück hatte ich einen guten Lehrer, der mich nicht so Klassik verseucht hat, sage ich mal, sondern eher geimpft hat mit viel neuer Musik und viel großen Horizont, sage ich mal. Und das, ich glaube, das habe ich mir einfach mitgenommen. Tja, dann nach und nach lernst du halt andere Musik kennen und genau, gerade als die Mauer gefallen ist, war irgendwie dann doch alles da oder viel da, von dem wir so nie gehört hätten. Und das haben wir natürlich aufgesogen ohne Ende. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, sondern das ging eigentlich allen. Egal, ob er jetzt irgendwie aus einer Klassik kam oder Jazz gemacht hat oder im Chor gesungen hat, das war eigentlich, denke ich, völlig egal. Also wirklich alle Leute waren heiß auf Neues. Und genauso war das natürlich bei uns und als Musiker saugt man das ja dann schon nochmal ein bisschen anders auf und versucht dann natürlich irgendwie auch Elemente einfließen zu lassen in seine Musik. Wobei ich auch sagen muss, diese Enthaltsamkeit an alles ranzukommen quasi, diese Enthaltsamkeit von Musik, hat ja manchmal auch was Positives, ne? Nämlich, dass du irgendwie ja jetzt nichts kopierst oder so, sondern dass du immer ein großes Stück von deinem Schaffen und von deiner Energie und Kreativität irgendwie immer in den Song legst, zum Beispiel. Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich.
Bevor jetzt Yari antwortet, wäre es, glaube ich, wichtig, dass ich dir erst die Frage stelle. Also hast du diese klassische Ausbildung abgeschlossen?
Na gut, ich habe ja quasi als Kind angefangen und habe das immer weiter durchgezogen bis zu meinem 13. Lebensjahr. Ja, ich habe dann halt später sogar nochmal dann ging das halt los mit in Bands spielen etc. Und dann ging das halt nochmal los mit, Cello habe ich nochmal irgendwie ein bisschen Unterricht genommen. Und dann also alles, was mich eigentlich interessiert hat, aber diesen wirklichen Bogen zu irgendwelcher klassischer Musik bis auf Klassik schreiben. Aber jetzt noch ein klassisches Instrument zusätzlich spielen oder so, habe ich leider nicht wirklich hinbekommen.
Aber die klassische Ausbildung hat dir, also würdest du sagen, dass sie hilfreich war im Sinne von, dass diese Freiheit, die du jetzt im Songwriting oder generell im Musizieren hast, dass die natürlich auch nur aus einer gewissen stabilen Grundlage, was die Handwerklichkeit angeht, daraus resultiert die ja. Letztendlich musst du ja dein Instrument schon beherrschen können.
Ja, davon gehe ich aus, dass ich das relativ gut irgendwie beherrsche, zumindest bei Düse.
Ich habe da so ein bisschen Helge Schneider im Hinterkopf, der ja auch diese klassische Ausbildung hat. Oder zum Beispiel Udo Lindenberg, der jetzt vielleicht eine ganz andere Musik macht, aber Helge Schneider ist vielleicht ein ähnlicher Vergleich, weil du jetzt sagtest, was Neues machen. Mhm. Und ich denke so, oder ich empfinde eure Musik so, dass sie sehr simpel wirkt auf jemand, der keine Ahnung von Musik hat. Wenn man aber viel Musik hört, weiß man natürlich, dass man da gerade bei den Einsätzen, die ihr habt, die Bälle, die ihr euch zuspielt, man muss da schon sehr gut sein, würde ich jetzt mal sagen. Also so dilettantisch kann man sowas nicht machen, wenn man nur so ein rudimentär sein Instrument bedienen kann. Ja, würde ich schon sagen.
Bitte, Yari.
Ich sage Kompliment angenommen,
Nadine. Ja, wie war es denn bei dir? Hast du, vielleicht erzählst du ja jetzt genau das Gegenteil. Vielleicht sagst du jetzt, ich habe einfach mich hingesetzt und mit Trommel und gut war es. Kann ja auch sein.
Genau, bei mir war das ganz anders. Ich bin schon sozialisiert mit Musik und habe halt mit meinem Großvater früher einfach Tapes aufgenommen, so ganz klassisch am Kassettenrekorder am Radio gesetzt und dann hoffentlich den, kurz nachdem der Moderator das Intro für einen Song gesprochen hat, im richtigen Moment auf Record zu drücken und dann den Song aufzunehmen und zu hoffen, dass er nicht wieder zu früh reinspricht, bevor der Song aufnimmt. Also so, da bin ich eigentlich mit sozialisiert worden. Und das Coole war, dass mein Großvater eigentlich alles gehört hat von, also viel Schlager, Volksmusik natürlich in seinem Alter, aber der hat eben auch also viel Pop gehört, Madonna, Michael Jackson, aber eben auch Toten Hosen und die Ärzte. Und dadurch war das eigentlich ein sehr schönes, breites Spektrum, das er mir da irgendwie mitgegeben hat. Aber Instrumente selber wollte ich immer spielen. Aber meine Eltern haben immer gesagt, nein, da investieren wir gar nicht erst rein, dann fängst du damit an und dann wird das sowieso nichts.
Also, was sagen sie jetzt, deine Eltern?
Ach, ich glaube, die sind stolz auf das, was ich so geschafft habe und mache, aber wir haben uns da, da wird nett geschwiegen über das Thema. Es hat ja irgendwie auch so funktioniert. Ich bin dann eher über den Punkrock da so ein bisschen reingerutscht, wirklich Instrumente anzufangen. Es gab bei uns in der Kleinstadt, wo ich herkomme, nach der Wende auch eine Punkrock-Band und das hat mich komplett überfallen, positiv gesagt, so dieses Feeling und das Live und diese Energie. Und ich hing dann immer wie so ein Groupie dort irgendwie mit 13 im Proberaum rum und habe mir angeguckt, was die da zusammengestümpert haben und fand es total großartig, obwohl die auch nicht wirklich was konnten. Und dann war klar, ich will sowas auch machen und habe dann alles so autodidaktisch mir halt irgendwie Schlagzeug zusammengespart, so eine alte Rumpelkiste und dann in einem alten Seifensieder-Keller, so ist es, genau.
Super Scrabble-Wort.
Ja, ist gut, ne? Da stand dann eine uralte Schlagzeugschießbude, wo das Becken, weil ich keinen Ständer hatte, noch an der Decke hing mit so einer Wäscheleine und dann schwang das hin und her und alles. Und da haben wir einfach viel Bier getrunken und als Jugendliche gefühlte Bravo-Punk-Rocker dort einen abgerissen und so bin ich in die Musik reingerutscht und habe mich dann, wie auch immer weiterentwickelt, mit Musik auseinandergesetzt und genau, und bin dann halt jetzt da, wo wir halt sind. Das hat sich dann eben einfach entwickelt. So das Interesse an Musik, an Klang auch, also nicht nur an Musik, sondern ich mache ja auch so viel Klangkunstkram und komponiere da für alles mögliche Zeug. Ja, und dass ich jetzt so sagen kann, also auch mit Düse, wir sind eigentlich im Herzen oder ich zumindest immer noch beim Punkrock geblieben, aber ich sag mal, ich dehne den Begriff Punkrock schon sehr weit und sehr heftig, aber im Herzen ist das noch so, glaube ich.
Hättest du eine Definition, weil ich finde es immer total schwierig, für Punkrock eine Definition zu bringen.
Die Definition ist halt echt schwierig bei Punkrock. Man weiß, okay, Iro, Nietenjacke mit Wieso oder Slime hinten drauf, so die klassischen Nummern. Aber das ist irgendwie das für mich, das ist auch irgendwie Punkrock. Aber Punkrock war für mich immer, dass man im Grunde genommen eine Idee hat und kreativ ist und vor allem macht, was man will, ohne dass man auf Konventionen Acht gibt oder irgendwie konservative Werte, sondern einfach sagt, okay, ich mache was, was ich will. Und wenn ich Pop mit Hip-Hop und, keine Ahnung, Grindcore und Schlager mischen will, dann mache ich das einfach, weil das ist für mich das Gefühl, Punkrock zu leben, einfach, dass ich wirklich machen kann, was ich will, ohne darauf zu achten, was mir irgendwelche Muster vorgeben oder so. Das ist es für mich. Mhm. Und ich glaube, das steckt auch ganz viel in Düse drin.
Würdet ihr sagen, dass Düse jetzt als Band aus eurer Sicht, ich sage jetzt mal so musikalisch fertig definiert ist? Oder habt ihr da schon den Anspruch, wir wollen unsere Fühler noch weiter ausstrecken und theoretisch könnten wir ins Video jetzt eben gerade gesagt hast, ganz wilde Kombinationen vorstellen, Grindcore mit Techno, Schlager und was weiß ich was im Abgang. Und es ist noch nicht fertig, Düse an sich, oder? Und ist wahrscheinlich nie fertig.
Nee, genau. Ich glaube, es ist nie fertig. Was halt das Coole ist, wenn man mal bei Düse das Soundgewand an der Seite lässt, dann entdeckt man eigentlich schon sehr viel. Also vom Jazz, Punkrock, Metal, Hip-Hop, also da steckt sehr, sehr viel drin. Wir sind halt nur limitiert, was den Sound angeht, weil wir eben nur mit Gitarre und Schlagwerk arbeiten. Dadurch klingt es eben nach Düse. Wir haben, finde ich, auch einen Sound geschaffen, mit dem wir eben arbeiten. Aber wenn man das mal vergessen würde und einfach nur Rhythmiken etc. sich anschaut, dann merkt man, oh, da steckt eigentlich schon ganz schön viel drin. Und das werden wir auch weitermachen. Aber man wird jetzt nicht bewusst hören, oh, das ist jetzt Hip-Hop oder oh, das ist jetzt Metal, sondern es ist halt immer verpackt in dem Sound, den wir einfach haben. Aber wir haben schon Bock, da noch mehr zu machen, wollen aber limitiert bleiben. Alles andere machen wir dann in anderen Projekten, wo wir anfangen auch wirklich mit anderen Sounds zu arbeiten oder sowas, weil das eher, glaube ich, Fragmente sind, die passen einfach nicht so zu Düse. Also wir experimentieren gerne mal. Wir haben ja schon viel mit Beatboxern etc. gearbeitet und Streichern und Bläsern und sowas, aber das sind immer so ganz kleine Soundexperimente, die wir haben wollen, um so ein bisschen die, wie sagt man so, die das Soundspektrum zu erweitern auch für uns und den Hörer. Das macht ja auch Spaß, da rum zu experimentieren, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir wollen das im Großen und Ganzen mit Gitarre und Schlagzeug belassen und dann lieber uns von den Styles sozusagen die Seele nehmen und die weiterverarbeiten.
Es ist ja so, finde ich, also ich kann ja nur aus der Sicht von Hörern das irgendwie wiedergeben, dass man die Musik als sehr dominant wahrnimmt. Und bei diesem Album jetzt, bei Wiedergeburt, war es zum ersten Mal so, dass ich Musik und Text als gleichwertig stark aufdringlich empfand. Es ist schwierig, das jetzt auszudrücken. Ja. Und jetzt gerade bei dem ersten Song, das ist auch der einzige, glaube ich, auf den ich jetzt wirklich eingehen möchte, so inhaltlich, vom Text her, auf diesen Lycos Neidem, was ja rückwärts Social Media ist, haha, wer es nicht wusste. Da geht es um diesen Tankman.
Ja.
Diesen, glaube ich, bis heute nicht identifizierten Mann.
Genau.
Der sich quasi vor diesen Panzer gestellt hat, um ihn zu stoppen, was auch wirklich funktioniert hat. Was genau war denn der Ansatz, diesen Song zu schreiben, beziehungsweise was denkt ihr denn, was passiert wäre, wenn dieses Bild die Möglichkeit gehabt hätte, über Social Media irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
Also es ist ein bisschen uns in den Kopf gekommen, dass man diesen Moment damals einfach eben über uns nochmal, oder wir wollten ihn einfach nochmal würdigen, so viel Mut zu haben und so viel Courage gegen so ein starkes, militantes System einfach aufzustehen und das mit einem ganz einfachen Mittel, indem man sich einfach hinstellt. Und das als Analogie für viele Sachen, die es halt einfach gibt, wo wir der Meinung sind, es ist ganz wichtig, dort auch mal gegen einen großen Player einfach den Mut und die Courage zu haben, ja, sich da einfach mal hinzustellen und damit auch ein Statement abzugeben. Ne, das war irgendwie uns irgendwie wichtig. Ich finde, es ist schon ein sehr emotionaler Moment, wenn man die Bilder sieht und weiß, was es für Konsequenzen gehabt hätte. Jeder sieht das, Maschine gegen Mensch und System gegen Individualität und sowas. Und das fanden wir irgendwie beeindruckend. Und das ist etwas, mit dem wir uns beschäftigt haben und dem wir irgendwie dort auch eine Wertschätzung geben wollten mit dem Song. Genau, also erstmal vom Text her. Mhm. Genau, und das in Erinnerung bringen und dann auf die Frage zu kommen, was würde passieren, wenn man das heutzutage nochmal genauso durch die sozialen Medien schicken würde? Das ist eine gute Frage. Ich hatte mir da immer gedacht, ja, das wäre doch cool. Und dann gibt es einen Aufschrei in der Welt, aber mittlerweile denke ich, wenn ich sehe, was in Afghanistan und Syrien etc. auf der Welt passiert, dann haben wir ja permanent solche Bilder. Aber es passiert nicht ganz so das, was wir uns da manchmal erhoffen, was da vielleicht passieren könnte oder sollte. Ich weiß nicht, André, was sind denn da deine Gedanken noch dazu?
Ich denke, da hat sich jemand einfach vor den Panzer gestellt mit, wie du schon sagtest, ganz einfachen Mitteln. Und im Endeffekt kannst du das schon irgendwie in die, also wenn man das in die heutige Zeit transportieren würde. Es gibt ja jetzt immer, gerade jetzt auch vor den Wahlen etc., dann gibt es viele Leute, die sagen, es ist, wie es ist, oder man kann sowieso nichts machen etc. Und jeder kann eigentlich mit vielen kleinen Taten, die man so im Alltag vollbringen kann, sich vielleicht nicht unbedingt vor den Panzer stellen, aber mit vielen kleinen Taten kann man schon viel bewirken einfach in seinem ganzen Umfeld. Zu der Zeit in China hat er einfach natürlich die Medien auf sich gezogen und vor allem die ganzen Leute, die das mitbekommen haben. Also diese ganze Mund-zu-Mund-Propaganda, das war noch viel verstärkter. Würde man das heute in die sozialen Medien transportieren, glaube ich schon, dass es da sehr viele Anhänger gibt oder geben würde, die sowas dann unterstützen. Wobei ich sagen muss, denke sogar, dass es heute schneller verfliegen würde, einfach so eine Aktion. Also es müssten ganz viele neue folgen. Und vielleicht vor 40, 50 Jahren hat so eine Aktion wirklich was wachgerüttelt für Jahre. Also man konnte, da konnte ja quasi eine Revolution damit anfangen. Mhm. Einfach den Mut aufzubringen und eben so kleine Taten für sich selbst zu vollbringen, was dann im Endeffekt eine große Tat wird und für die Allgemeinheit so wichtig ist. Dazu gehört natürlich so ein Wahnsinns-Courage dazu. Ja, findet man jetzt nicht sehr oft irgendwie heutzutage. Das verfliegt halt meistens.
Ich habe mir was Ähnliches notiert. Also ich habe mir wirklich auch Gedanken gemacht, was wäre passiert, wenn man das jetzt auf heute übertragen würde. Und ich habe auch gedacht, wahrscheinlich wäre die Wirkung viel schneller verflogen oder im besten Fall hätte es Nachahmerin irgendwie hervorgebracht. Aber diese Bildgewalt, die muss ja anscheinend immer noch als sehr stark empfunden werden, weil ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wenn man in China Tankman googelt oder in die Suchmaschine eingibt, ist dieser Begriff gesperrt.
Ja, genau.
Auch über diverse andere. Also das muss man sich wirklich mal überlegen, dass diese eine Geste von einer Person, und ich habe auch kurz überlegt, als du jetzt gesagt hast, Jari, mutig, dachte ich mir so kurz, ich weiß gar nicht, mutig ist so was, weil man sich vielleicht selbst nicht traut, aber ich glaube, das ist eigentlich schon viel mehr als Mut, was diese Person da gemacht hat.
Total.
Das ist krass, dass man bis heute nicht weiß, wer das ist.
Eigentlich ist es ja eine Aufopferung für seine Mitmenschen. In dem Moment weiß er, mir geht es jetzt eigentlich genauso wie meinen ganzen Freunden, wie meinen ganzen Bekannten, wie so vielen Menschen hier geht es mir genauso und wir wollen eine Veränderung. Und da dafür einzustehen und sowas zu vollbringen, das ist schon richtig, richtig großer Mut. Also genau.
Es ist halt auch so, es ist halt ein krasses Thema auch, ne? Gerade schön, dass du den Song auch genommen hast. Und wir können, glaube ich, fast über jeden Song so lange reden, aber es ist ja auch eine sehr philosophische Frage an sich, ne? Ich meine, das zu machen hat ja auch, ne, auf der anderen Seite was sehr Naives, weil man auch, ne, mit seinem Leben spielt zum einen, ne? Das ist die eine Seite, finde ich. Es ist auch die andere Seite, das zu machen. Ob man damit eine Revolution startet, weiß ich nicht mal unbedingt. Ich glaube, also es ist so mein Gefühl, dass da jemand steht, der wirklich angepisst ist, ne, und sagt, nein, Alter, bis hierhin und nicht fucking weiter. Und wenn ja, musst du damit leben können, dass du mich hier tötest, aber das ist meine Grenze und ich habe die Schnauze fucking voll. Und das ist so ein Punkt, der mich dann beeindruckt, dass man dieses einfach so ein Statement so macht. Und das deswegen, ich krieg da gleich Gänsehaut, ne? Das sind so kräftige Bilder, wenn ich daran denke. Weil wir kommen alle mal an so einen Punkt, ne? Oder viele von uns kommen an so einen Punkt, natürlich nicht in dem Kontext. Aber das dann so zu machen und so konsequent das zu machen, ist einfach unglaublich beeindruckend. Du hast schon recht, Mut ist da vielleicht das falsche Wort, aber was ist dann die Superlative von Mut oder von, ich weiß es nicht, ne? Aber genau. Und es ist spannend. Und nochmal in Bezug jetzt nochmal auf die sozialen Medien zu kommen, das ist bei uns halt eigentlich so ein Parallelstrang, weil zum einen ist die Frage, was würde passieren, wenn das heute in die sozialen Medien kommt, vielleicht wäre es inflationär, ne, wie ihr schon sagt, vielleicht geht es einfach durch und man denkt, oh ja, krass, und dann ist es einfach weg, würde die Bedeutung und die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Deswegen haben wir irgendwie dort auch noch drin stecken für uns, auch die Kritik an den sozialen Medien steckt in diesem Song eben auch mit drin, die jetzt nicht ganz so bewusst rüberkommt. Aber wir wollen da ja auch den Leuten ein bisschen, die haben alle ein Gehirn, die sollen noch ein bisschen mitdenken. Das sind keine Bände, die permanent sagt, Nazis sind scheiße, hier, ne, engagiert euch politisch, macht, schützt die Demokratie oder sowas. Wir wollen, dass die Leute einfach mitdenken. Und deswegen ist es eben auch alles rückwärts gesprochen, damit man sich erstmal überhaupt damit auseinandersetzt. Das holt die Leute, finde ich, schon mal ab. Dann findet man die Leute. Und wenn man schon merkt, okay, es geht um soziale Medien, es geht um Politik, es geht um die Einflussnahme über soziale Medien und dass man eben da auch eine Verantwortung hat mit dem, was man dort rein, also schreibt, mit Kommentaren etc. etc. Weil es geht auch um eine Anonymisierung im Netz und so weiter und so fort. Und das steckt dort natürlich alles sehr, sehr komprimiert drin. Aber du merkst schon, das ist eben sehr philosophisch. Da kann man stundenlang drüber reden, was wir uns da dabei alles gedacht haben. Aber das haben wir eben einfach versucht, auf unsere Art und Weise dort auch mit diesem dadaistischen Wortgefecht, sage ich mal, umzugehen. Am Anfang gerade von Like Us Neidem mit diesen Abschlägen und dem Rückwärtssprechen dieser Wörter, um dann aber konkret nochmal einen Fall für uns dort mit reinzuholen, der uns einfach wichtig ist und den wir einfach als sehr, sehr historischen Moment ansehen und den wir sehr zu schätzen wissen, dass es sowas gibt und dass es jemand macht einfach für eine Sache, für die er steht.
Und vor allem sind da ja auch mehrere Perspektiven, die jetzt total interessant werden, die wir natürlich nie erfahren werden, aber einfach nicht nur, was hat die Person gedacht, die da stand? Wir gehen ja jetzt davon aus, dass sie wütend war. Ja. Vielleicht hat sie ja eine ganz andere Motivation gehabt. Ja. Was hat sich die Person gedacht, die den Panzer gefahren hat? Ne?
Ja, ja, genau.
Was hat sich eine Person gedacht, die vielleicht an der Seite stand und es gesehen hat? Finde ich auch total interessant. Aber André hat eigentlich gesagt, was für mich so von dem Song stehen bleibt, ist dieses Ich bin eine Wand und dieses manchmal einfach eine Wand sein. Also manchmal einfach an gewissen Punkten, auch wenn man sich unbeliebt macht, also vielleicht nicht mit der Konsequenz zu sterben, aber einfach zu sagen so, nee, wie du eben gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Ich finde das auch total wichtig.
Ja, was er am Ende ausgelöst hat, der hat es geschafft, einem riesengroßen und einflussreichen System, einer Diktatur am Ende, so viel Angst zu machen, dass man heute denkt, man immer noch nicht in China googeln kann.
Ja.
Das
ja,
ist genau. Total verrückt, also das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
Er hat eigentlich die Augen und die Ohren der ganzen Welt eigentlich auf dieses Ereignis gerichtet, auf China und allen Leuten gezeigt, so sieht es hier aus eigentlich. Er war ja quasi so eine Art Lautsprecher für so viele Millionen von Menschen. Hm. Wahrscheinlich hat er in dem Moment gar nicht daran gedacht, wie du schon sagtest, Jari, vielleicht hat er dann in dem Moment einfach bloß gedacht, so bis hierhin, bei mir ist jetzt echt hier, bei mir ist jetzt aus.
Ja, oder vielleicht auch überfahrt mich jetzt hier und gleich. Ich möchte überhaupt gar nicht irgendwie wegrennen und was verlieren und Hoffnung haben. Ja. Wer weiß, das fände ich total interessant zu erfahren. Aber vielleicht ist es auch schön, dass man sowas reininterpretieren kann und dann seine eigene Sache daraus ziehen kann.
Das wäre gut, genau. Das wäre schön. Das Gefühl, das jemand hat oder eben viele vielleicht auch nicht haben, aber das bekommen sollten, man kann eben auch als einzelnes Individuum etwas verändern. Und das ist, glaube ich, das, was da so als Essenz am Ende hinten rauskommen soll. Wie du sagst, ich bin eine Wand und ich kann auf alle Fälle etwas verändern. Mit meinem Verhalten, mit meiner Kommunikation und so.
Ich weiß gar nicht, ob er direkt danach kommt, aber ich glaube, der Haifisch kommt danach. Er kommt auf jeden Fall ein oder zwei Songs. Ja. Danach kommt der Haifisch, die Zähne. Das ist quasi so ein Song, der ja so eine Mischung aus Möglichkeiten, Ursachen und Wirkungen, die er da aufzählt. Ich finde, das geht auch sogar so ein ganz kleines bisschen so in diese Richtung, ohne jetzt wieder zu sehr ins Detail zu gehen, aber der Haifisch hat Zähne, aber er muss nicht unbedingt beißen.
Ja.
Also so verstehe ich das. Also er kann aber, sollte sich darüber bewusst sein. Ursache und Wirkung, darauf würde ich gerne so ein bisschen hinaus, weil ich habe mitbekommen, dass ihr zusammen mit Bernd von Beatsteaks, den habt ihr irgendwie im Rahmen einer ZDF-Aufzeichnung eingeladen, dass er mit euch einen eurer besten Songs singt, nämlich Out of Tune.
Ja!
Ich finde das wirklich einen eurer besten Songs, der garantiert auch sauschwer zu spielen ist.
Unspielbar.
Unspielbar, genau. Eigentlich quasi unspielbar. Wäre gern dabei gewesen, wie die Leute von ZDF reagiert haben, als ihr dann so einen großen Namen wie die Beatsteaks angekündigt habt. Dann kommt Bernd und dann singt ihr mit dem Out of Tune. Inwieweit ist es denn auch, oder wie weit habt ihr mit Düse den Anspruch, auch zu verunsichern, zu irritieren? Euch selbst und auch andere.
Also der Anspruch ist natürlich groß. Also ich glaube, das ist so, Irritation ist unser Ding. Es anders zu machen als andere, weil was alles schon mal da war, macht ja auch keinen Sinn, es ständig zu wiederholen. Wir wollen ja keine Kopie sein, wir wollen ja selber was kreieren. Und da passt Irritation ganz gut. Und ja, die Reaktion von den ZDF-Leuten war großartig, weil alle dachten, als wir Soundcheck gemacht haben, wir machen Quatsch. Die dachten alle, ja, hier, die fummeln so ein bisschen rum. Und als sie verstanden haben, nee, diese Band kriegt die Chance, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit dem Bernd von Beatsteaks einen Song zu präsentieren, und dann machen die sowas, denen ist komplettes Gesicht eingeschlafen, und wir hatten sichtlich Spaß an der Sache. Es war wirklich ein sehr schöner Moment. Die Kameraleute, alle, die haben alle gedacht, what? Komm, die haben wirklich die Welt nicht verstanden. Es war sehr schön.
War super. Aber Habt ihr auch das so gegenseitig ein bisschen? Also weiß ich nicht, fordert ihr euch da gegenseitig heraus, dass ihr euch gegenseitig sagt, oh du, das ist aber lahm jetzt. Hast du nicht mal was anderes? Also wird es vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend oder ist man dann schnell gelangweilt?
Na, eigentlich nicht. Nee. Also bei dem Song muss ich sagen, musste ich den André ganz schön dazu prügeln, dass wir den auch spielen. André ist nicht der größte Fan vom Out of Tune, sage ich mal. Aber wir sind ja auch, wir nehmen schon alles sehr ernst, was wir machen, aber wir haben auch eine sehr humorvolle Seite. Und oft ist es bei der Irritation unser Humor da dann zum Vorschein kommt.
Ja, also ich denke auch, wir nehmen dann doch schon zusammen gern viel Sachen auf die Schippe und nehmen uns auch gerne mal auf die Schippe. Also wir können auch gut über uns selbst lachen. Spielen lieber vielleicht ein bisschen mit der Ernsthaftigkeit, um den Leuten so ein bisschen den Spiegel zu zeigen. Einfach Situationen und Gegebenheiten zu spiegeln. Und ich glaube, das machen wir eigentlich schon immer. Das ist schon immer so ein Düseanspruch. Irgendwie aus einer Idee, die vielleicht sogar manchmal gewöhnlich ist, würde ich mal sagen, oder die man gewöhnlich gestalten könnte, eben dann doch irgendwas einfließen zu lassen, was es eben besonders macht. Und so ist irgendwie jede, es ist jetzt nicht unbedingt nur Out of Tune, es gibt auch von den vorangegangenen Tonträgern, da gibt es einige Stücke, da ist immer so ein Zwinkern dabei. Immer so, denk mal nochmal um die Ecke ein Stück weiter und dann verstehst du eigentlich, worauf wir hinaus wollen.
Das heißt, ihr geht dann schon nochmal so an fertigen Song und es kann schon sein, dass ihr euch irgendwie denkt, da könnte aber doch noch eine Ecke irgendwie drin sein oder irgendwas
ja,
um die Kurve.
Ja. So. Also wir haben jetzt nicht unbedingt Angst vor Ecken und Kanten. Also wir suchen das regelrecht manchmal. Also nicht unbedingt suchen. Am besten ist natürlich immer, wenn es spontan passiert, was sehr oft ist. Aber diese Ecken und Kanten, die sind so wichtig irgendwie, um Neues kennenzulernen. Und das ist irgendwie der Spiegel, den man den Leuten vorhält einfach.
Ja, auch wenn das immer doof klingt, aber letztendlich ist es das, ne? Dieser bekannte Spiegel, dass man quasi schaut, was man selbst sieht und das analysiert, für sich verarbeitet und dann versucht, auf eine künstlerische Art zurückzuspiegeln. Weil es wird, finde ich, sehr oft als Floskel benutzt, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Klingt ja immer so.
Ja, es ist auch manchmal so das Ding, ey, traut euch. Also gerade bei Out of Tune, wenn das Leute live mitsingen, Out of Tune. So, das ist so ein Ding. Man kitzelt die so ein bisschen raus und dann singen sie es eben doch mit und dann merken sie auf einmal, ah Mist, das macht ja jetzt Spaß. So, ne? Und dann hast du auch mal wieder einen komplett anderen Blickwinkel auf dieses Ding. So, ey, macht einfach. Ihr müsst nicht immer großartig drüber nachdenken, sondern einfach machen.
Ja, vielleicht um nochmal drauf zurückzukommen, bei Out of Tune ist auch wieder genau der Punkt, den Leuten zu sagen, hey, ihr müsst nicht immer erst irgendwas machen, wenn ihr perfekt seid. Macht es einfach, weil es Spaß macht. Ne? Es ist wie singen unter der Dusche oder bei der Gartenarbeit oder beim Strandspaziergang. Es ist nur ein Beispiel, was den Gesang angeht. Es ist mit allem, ob das Holzarbeiten sind, ob das Skateboarden ist oder sowas. Es geht um das Gefühl und sich dabei wohlzufühlen und sich gar nicht irgendwie mit irgendwelchen Erwartungen, und das kann ich nicht, daran zu setzen, sondern einfach bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ist mir doch egal, ich habe ein total schönes Gefühl. Und dann klingt es halt schief, aber so what? Wer sagt denn, dass es nur die 12-Tonleiter richtig gesungen werden muss? Wer sagt denn das? Niemand. Es gibt diese Gesetze nicht. Das versuchen wir dann auch aus den Leuten rauszuholen und das Gefühl mitzugeben, scheiß einfach. Scheiß wirklich drauf, wenn du auf was Bock hast, dann mach's, wenn du Lust hast, weißt du? Und das finde ich halt als Message einfach ganz wichtig. Weil wir machen uns ja da gefühlt auch zum Eimer, ne? Eine Band, die eigentlich ein ganz anderes Niveau hat, spielt dort totalen Schrott zusammen. Und aber es ist eben eine Ansage, und das war uns wichtig. Die Ansage war uns einfach wichtig für die Leute.
Vor allem, was total witzig ist, ich musste heute dran denken, und zwar gibt's jetzt anlässlich 45 Jahre Debütalbum von Velvet Underground, gibt's jetzt so eine Zusammenstellung mit, da ist Iggy Pop drauf, Michael Stipe, Fountains DC und bla. Ja. Und da ist der Song Femme Fatale, und ich habe dann natürlich immer die Neuinterpretation zum Original gegengehört. Ja. Und wenn du die Originale hörst, dann denkst du dir teilweise, die kann überhaupt nicht singen. Gar nicht. Aber trotzdem hat der Song einfach, auch ganz platt gesagt, mehr Seele. Er war einfach, ist einfach schöner als Original, weil sie ihn ja selbst gemacht hat und er aus ihr kam und sie ihn gefühlt hat und die andere ihn zwar professioneller, aber nicht mit so viel Herz nachsingen kann. Genau. Egal, wie sehr sie da drin steckt. Ja, das finde ich sehr interessant. Also ich finde Out of Tune den total leicht mitzusingen. Ich höre da auch sofort eine Melodie.
Ja,
vielleicht
ja.
Ist auch, stimmt auch bei mir was nicht.
Keine Ahnung. Aber ja, das passiert, das ist ja das Schöne dran am Ende. Das ist auch cool. Und das, weil auch noch gerade das Thema war, mit diesen Irritationen, mit denen wir arbeiten, das ist doch das Schönste, überrascht zu werden. Wir als Menschen wollen immer überrascht werden. Ne? Wenn ich auf ein Konzert gehe, in einen Film oder in ein Museum, dann will ich nicht da reingehen und denken, ah, kenne ich, ach ja, war ja klar. Ja, nach dem Refrain jetzt wieder Strophe, habe ich schon mal gehört. Ich will ja im besten Falle jedes Mal denken, what? Hä? Hä? Krass. Hä? Das? Hä? Ne? Also Game of Thrones hat das bei mir filmisch als Serie gut umgesetzt. Jedes Mal denkt man, ah, man kennt den Plot, jetzt wird der hier Protagonist und dann wird er plötzlich weggemoscht. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, wenn Leute hören. Dann denkt man, what the fuck? Geil. Also, und ich glaube, dass die Leute zu überraschen und mitzunehmen und damit auch Aufmerksamkeit zu erreichen und einfach mal, ja, bei Laune zu halten, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber einfach eine Erwartung nicht zu erfüllen, das ist irgendwie schön und das macht uns Spaß. Und das ist halt das, was wir machen. Wir können ja auch einen guten Film gucken, wenn das gut gespielt ist, ist uns eigentlich die Qualität des Bildes egal, weißt du? Oder du hörst ja auch eine alte Platte, weil die Musik geil ist und nicht, weil die in High Definition aufgenommen ist. Es ist halt das Gefühl, was da transportiert wird und das ist einfach das, was wir suchen auch. Also ich zumindest, ich brauche ein gutes Gefühl, wenn ich Musik konsumiere oder Kunst konsumiere oder was auch immer. Und dann will ich im besten Fall überrascht werden.
Absolut. Emotionen sind wichtig.
Wie bei Bob's Burger.
Wie bei Bob's Burger, ja. Aber was für euch auch wichtig ist und was ich auch interessant finde, was euch von anderen Bands unterscheidet, sind ja die unterschiedlichen Sprachen, die ihr auch in einem Song mischt. Ich lese gerade so ein Buch, ich muss es ablesen, wie der Autor heißt. Also das Buch heißt Das Gewicht der Worte und ist von Pascal Mercier, heißt der.
Ja.
Und da geht es um einen Übersetzer, der auch mit Worten spielt und einfach mit der Tatsache, dass es für gewisse Zustände in anderen Sprachen treffendere Wörter gibt, die einfach mehr Gewaltigkeit haben oder die einfach besser passen. Kommt es spontan, dass ihr die Sprache wechselt? Sprecht ihr sehr viele Sprachen? Man muss ja die Wörter auch kennen, die ihr da verwendet. Ihr sprecht jetzt kein Swahili, aber ihr müsst ja spontan andere Sprachen miteinander mischen. Wie geht ihr davor? Wie passiert das, dass ihr diese Sprachen so treffsicher wechseln könnt?
Ich bin ja persönlich immer so irgendwie, ich habe es einfach so in mir, dieses Englischsprachige, das ist für mich sehr, wie soll ich sagen, also man kann rhythmisch sehr gut damit arbeiten, mit englischer Sprache. Und es macht es so vorteilhaft irgendwie. Ich glaube, Jari hat da mehr so ein Fable, der kann gut mit deutschen Texten arbeiten. Ab und zu fällt mir das auch so was ein, aber ich bin dann so eher schon auf der Richtung, dass ich das irgendwie im Englischen ausdrücken will. Es sind gerade bei dem Album die Sinnhaftigkeit der Texte, die sind im Englischen genauso gegeben wie in dem Deutschen und es ergänzt sich so wunderbar. Irgendwie ergänzt sich es halt einfach und es kommt wirklich spontan oft.
Das heißt, es ist gar nicht so, dass ihr jetzt ausprobiert, was passt besser, welche Sprache. Ich denke jetzt da an diesen Song, ich glaube, das ist Moonbop, ich bin mir gar nicht so sicher, wo ihr Chaos zusammen singt. Und da wirkt es auf mich schon sehr gezielt platziert, weil dieses Zusammen ist auf jeden Fall deutlich heftiger und massiver als jetzt ein am besten noch mit schlechten TH together irgendwie, was mir jetzt passieren
würde. Ja, absolut. Also das war schon wirklich gewollt irgendwie. Das eben, wir verstehen das und wir wissen, wenn wir spielen jetzt nicht, also wir spielen überall Shows, aber zum großen Teil gerade dieses Zusammen, das verstehen Leute überall. Wenn du das mit so einer Heftigkeit und mit so einer Wucht den Leuten das an den Kopf knallst, das versteht jeder. Ja, das klingt einfach, wie du gerade sagtest, das klingt einfach mächtiger als Together da irgendwie. Bei Together hast du schon wieder so eine Assoziation zu keine Ahnung, zu den Beatles wahrscheinlich oder so.
Ja, Come Together,
genau. Right now, yeah. Aber dieses Zusammen, das drückt halt einfach nochmal diesen Inhalt des Textes aus. Weil in dem Text geht es ja um uns beide.
Er ist jetzt weg gerade, ne?
Ja, Jari ist gerade weg.
So viel zum Thema zusammen. Echt? Ja. Da gehe ich raus bei dem Song. Kein Bock. Sprechen die euch an, die Leute, die eure Konzerte besuchen im Ausland jetzt, die vielleicht nicht unbedingt verstehen, worum es geht? Sprechen die euch manchmal an nach der Show und wollen es wissen? Oder glaubst du, die sind dann eher eingenommen von der Musik?
Es ist relativ selten, dass jemand kommt und wirklich fragt explizit, was welche Wortphrase jetzt in einem Text bedeutet auf Deutsch. Also selbst als wir in Staaten getourt sind, haben die Leute das einfach genossen, das auf Deutsch zu hören. Auch wenn sie nichts verstanden haben. Aber das passt halt so für uns ist Sprache auch eine Rhythmik. Und je nachdem, in welcher Rhythmik du was erzählst oder in welcher Geschwindigkeit und welcher Emotion, kann man da irgendwie eintauchen mit der Musik zusammen. Das ergibt irgendwie alles einen Sinn.
Oh mein Gott, jetzt geht's doch wieder. Sorry,
ich muss wieder da
quatschen. Ihr habt ja bestimmt über mich gelästert die ganze Zeit. Die Zeit wollte ich euch.
Doch, natürlich, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gelästert, wie beschissen du spielst. Und dann habe ich dich wieder eintreten lassen. So wie vorhin, weil es als André kurz draußen war, als wir über ihn gelästert haben.
Genau. Ja. Da haben wir ja auch geredet, wie beschissen ich eigentlich spiele.
Genau. Aber es ist schön, dass du wieder da bist, weil der nächste, da brauche ich euch auf jeden Fall beide für den nächsten Song oder beziehungsweise für die Frage, die ich zu dem nächsten Song habe. Höllenjunge, da sieht man ein Mädchen skaten in dem Video und Höllenjunge ist ja, das ist mir aber erst vor kurzem aufgefallen, so ein rein maskuliner Ausdruck für eine Person, die richtig Schneid hat, so wie Teufelskerl. Da gibt es, glaube ich, gar kein feminines Gegenstück dazu. Wie oder habt ihr eine Vorstellung von der Hölle oder von dem, was nach dem Tod kommt, wenn ihr mit diesem Begriff jetzt jongliert, oder was steckt für euch in der Höllenjunge?
Der Höllenjunge lebt eigentlich in einem ganz engen Horizont und will mal ausbrechen und merkt, dass er irgendwie sich selbst im Kreis dreht und nicht rauskommt aus seinem Räumchen. Dieser Höllenjunge schreit eigentlich danach, mal an die Hand genommen zu werden. Komm, zeig mir mal, ich will einfach mal loslegen. So muss man das vielleicht, also so verstehe ich den Text, so ist er eigentlich für mich im Kopf.
Weil mir war nicht so ganz klar, aber jetzt gar nicht wegen euch, so wo in diesem Begriff Höllenjunge die Hölle, also was für ein Symbol das hat. Weil du sagst ja jetzt was Enges im Prinzip, jemand, der ausbrechen will. Und ich dachte mir, Höllenjunge ist für mich eigentlich was Positives. Das ist eigentlich, ja, so wie du sagst, jemand, der Schneid hat, der sich was traut, der einfach mal so richtig irgendwie ein Risiko eingeht. Aber das verbringe ich irgendwie gar nicht in Zusammenhang mit Hölle. Weil Hölle ist für mich ja eigentlich ein schlechter Ort, ein trauriger Ort, ein grausamer Ort eigentlich. Ich habe gehofft, dass ihr euch vielleicht da so ein bisschen mit auseinandergesetzt habt.
Wenn du jetzt, wenn ich jetzt selbst in einer Blase wohne oder lebe und da versuche ausbrechen zu wollen, also für mich würde das schon eine Hölle bedeuten irgendwie. Mhm. Nicht so handlungsfähig zu sein, wie ich es gerne möchte. Oder so immer so ein Ding nachzurennen oder wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ja, so eine Enge, irgendwie so einen engen Raum nur zu füllen zu können.
Also die Hölle in der Jetzt-Definition sozusagen, ne? Also nicht so dieses nach dem
sagen,
Tod,
eben,
sondern...
Höllenjunge, komm doch jetzt mal raus, Mann, irgendwie. Also, weil irgendwie haben wir das ja alle.
Ich glaube, ihr hattet das ja gerade wahrscheinlich davon, weil du fragtest ja, wo ich ausgestiegen bin, weil es wurde mir zu intellektuell, sorry, ich muss das mal einen Schnaps trinken. Nee, aber es geht ja auch um die Worte, die wir nutzen und die Sprachen, die wir nutzen. Und Phonetik hat bei uns eine ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Wie klingt was und was steckt für eine Bedeutung dahinter? Wie viel Kraft haben Worte? Und Worte haben Kraft und es gibt Worte, die haben einfach mehr Kraft. Und Hölle zum Beispiel hat eine sehr, sehr große Kraft und man assoziiert sofort etwas damit. Und Junge ist eigentlich etwas Kleines, Schönes, was man sehr lieb hat, genauso wie Mädchen natürlich. Das hat jetzt nichts mit dem Gender zu tun, aber einfach Kinder. Ne? Es geht um etwas Kleines und ein Höllenjunge in Adaption natürlich auch zum Comic, ist natürlich schon etwas sehr Besonderes irgendwie. Ne? Ich sehe das nochmal ein bisschen anders als André. André hat den Text dazu geschrieben. Für mich kam dann on top nochmal diese phonetische, der phonetische Kladderadatsch, wie ich so gerne sage, dazu. Das war irgendwie wichtig, dass wir der textlichen Bedeutung oder was André gerne wiedergeben möchte, nochmal etwas ganz Kräftiges zur Seite stellen. Und Höllenjunge ist etwas, was sehr viel Kraft hat und eine Hölle, also wir sehen Hölle nicht mehr so klassisch, dass man dann irgendwie ne, in die Erde gezogen wird und die Hölle irgendwo da unten oder früher wie bei Hades, dass man dann bei Hades rumhängen muss und die ganze Zeit Leid lebt, sondern die Hölle kann man leider eben, und das haben wir auch schon am eigenen Leib erfahren, hier auf dieser Erde eben schon erleben. Dazu muss man nicht erst tot sein oder sterben und dann nach christlichem Vorbild in die Hölle geraten. Und so ist es auch ein bisschen auch da wieder eine Motivation. Also, dass man selber zum Höllenjunge werden kann oder zu dem Höllenmädchen. Deswegen ist es auch wollten wir auch unbedingt als Protagonist im Video ein Mädchen haben, weil es geht gar nicht um Junge. Das ist für uns jetzt nicht besetzt, geschlechterspezifisch besetzt, sondern es geht einfach um sich in jemanden hineinversetzen können, der so viel Kraft hat, dass man, wenn man sich eingeengt fühlt oder sich beengt fühlt, sich die Kraft dort rausholen kann und sagen kann, ich transformiere jetzt in diesen Höllenjunge oder in dieses Mädchen oder whatever und kann diese Situation bewältigen. Ich kann da raus, irgendwie sowas. So war das für mich immer die Interpretation. Mhm. Der genaue Text kam vom André, aber das ist auch die Schöne, dass ich ja mit dem Text auch spielen kann, gedanklich, was bedeutet das eigentlich für mich, so wie jeder, der den konsumiert einfach, ne? Und Höllenjunge, du sagst es ja, es ist ja schon was Kräftiges. Auch bei dir sagt, ist ja anders, wenn wir das Lied jetzt zum Beispiel a Rainy Day in November genannt hätten. Siehst du, merkst du selber. Ne?
Ja, ist gleich so, gleich so ein bisschen.
Obwohl es auch witzig gewesen wäre, aber es ging ja gar nicht so um den Witz an der Sache, sondern genau dieses Beengte, aus diesem Beengten rauszubrechen und zu sagen, ey, das ist mir doch völlig egal, was ihr jetzt alle von mir wollt. Ich mach's einfach. Fertig. Ja. Ich will da raus. Ich muss aktiv sein.
Und wollen wir nicht alle ein bisschen Höllenjunge sein?
Absolut.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Es ist interessant, dass du jetzt, als du das Comic erwähnt hast, ist mir sofort so, ach so, ja klar, Hellboy, diese Assoziation habe ich gar nicht. Ich habe nur überlegt, welche Wertung hat diese Hölle jetzt? Geht jetzt Hölle auf Erden oder wie du eben sagst, klassische Hölle. Aber klar, mit Hellboy ist es eigentlich total leicht herzuführen. Ja. Stimmt ihr mir zu, dass Hellboy eine der besten Comic-Verfilmungen überhaupt bisher
ist?
Ja,
ich gehe da total mit.
Es gibt tatsächlich zwei Teile, oder?
Drei.
Es gibt drei, aber den dritten kannst du eigentlich vergessen.
Okay.
Also es gibt nur zwei. Nee, aber ich eigentlich nicht. Aber im Vergleich zu den ersten beiden schon. Der war halt ein bisschen zu sehr künstlich, finde ich. Und ist ja auch ein anderer Darsteller.
Ich weiß. Aber wenn man... ich finde ihn gut. Ich finde alle drei geil.
Ich kenne bloß die ersten beiden, den dritten kenne ich nicht.
Ja, macht nichts.
Venom war auch gut.
Finster. Das ist immer so. Ich fand ja auch Joker zum Beispiel gut.
Das war
depressive
auch gut.
Version. Ja, das fand ich eigentlich auch gut.
Man darf danach auf alle Fälle nicht auf eine Party.
Eigentlich auch mal Höllenjunge.
Ja, und das war so einer dieser Filme, weil du vorhin gesagt hast, mit so ein bisschen irritieren. Genau. Das war einer dieser Filme, da hat man sich danach nicht gut gefühlt. Aber trotzdem hast du das Gefühl gehabt, es war wichtig, dass ich es jetzt mal gesehen habe.
Ja, und der Typ hat definitiv gemerkt, irgendwann hat er es akzeptiert, er ist, wie er ist. Und er muss irgendwie damit dealen. Und er muss damit irgendwie raus. Und es ist an ihm dann, in welcher Position er sich dann zum Schluss wiederfindet. Das kann ja jeder dann schon beeinflussen irgendwie. Aber dass man sagt, du bist, wie du bist und willst aus und du kannst die Fesseln sprengen.
Was? Aber wir sind uns einig, die Spider-Man-Filme gehen gar nicht.
Nee, Spider-Man-Filme gehen gar nicht. Aber was jetzt sehr gut war Suicide Squad, der zweite Teil, der war nämlich wirklich ein Comic und sehr brutal. Den kann ich sehr empfehlen. Im Vergleich
der erste ist ganz schlimm. Ganz schlimm.
Hat auch nichts
aber
mit Comic
zu tun, Boys gesehen? Ich.
Das ist so
hast
richtig
Boys
eklig.
Boys?
The Boys auf Amazon, meinst du? Ja. Was? Ja. Aber das war ja auch
brutal.
Sehr brutal, ne? Und richtig... Ja. Ja, aber so soll ja so eine Verfilmung sein, finde ich. So, wenn es zu weich ist, dann hat es keinen, Aber jetzt, wenn Spider-Man wahrscheinlich alle drei Spider-Man zusammenkommen in dem Film, dann soll es angeblich total Sinn ergeben, dass die anderen Spider-Man-Filme so besser waren. Ja, genau, ja.
Der Haufen wird also noch größer. Okay.
Also, wir waren jetzt bei Hölle. Wie leite ich jetzt am besten über? Ihr hattet unterschiedliche Bassisten. Ich glaube, es waren wirklich nur Bassisten. Ihr hattet nur männliche Bassisten,
ja.
Ne?
Ja, leider.
Habt ihr denen die Hölle auf? Habt ihr Leute angefragt und die haben abgesagt?
Wir müssen gestehen, wir kennen leider nicht so viele Bassistinnen. Und da ist uns aufgefallen, wir kennen eigentlich keine. Also keine, zu der wir so einen Bezug haben, dass wir sie anrufen können und fragen können, hey, hast du nicht Bock, ins Studio zu kommen und bei unserer Platte mitzumachen? Also, liebe Bassistinnen in dieser Welt, sag doch mal was. Es gibt doch welche. Wo seid ihr?
Genau, und die Liste, die Telefonliste, die ihr zur Verfügung gehabt habt, die ist ja schon nicht gerade von Pablo, sagen wir mal so. Also, ihr habt ihr ja jetzt nicht hier gerade so eine Zwei-Mann-Band um die Ecke angefragt, sondern ihr hattet ja richtig große, bekannte, erfahrene Bassisten mit dabei. Ich weiß nicht, waren es dann auch immer die Bassisten, also diejenigen, die in der Band Bass spielen?
Nee, das sind einfach nur Freunde und Leute, die uns inspiriert haben, die wir gefragt haben, wo wir auch wussten, die können irgendwie schon mal einen Bass bedienen. Ob die gut oder schlecht sind, war uns egal. Wir wollten mit denen was zusammen machen. Genau, der Ali zum Beispiel von Heaven Shall Burn, der auch Musik produziert und so, der spielt ja Gitarre eigentlich, aber da wussten wir, okay, der kann auch einen Bass in die Hand nehmen. Porky von Deichkind war irgendwie auch klar, der spielt gerne Bass und dann fragen wir da auch gerne mal nach und so. Mm, okay. Also das war jetzt schon, also nicht ein kompletter Blindflug, dass wir einfach Leute fragen, wir wussten schon, der musikalische Bezug ist da und die können irgendwie auch ein Saiteninstrument spielen.
Hatten die Einfluss auf das Songwriting oder habt ihr den quasi hingelegt?
Soweit kommt.
Es ging einzig und allein darum, dass ein Bass auf der Platte uns unterstützt, also unsere Düse-Songs unterstützt. Das haben alle super gemacht, auf jeden Fall.
Wir wollten uns.
Was haben sie gemacht?
Das ist ganz okay gemacht.
Nee, vielleicht können sie es auch gar nicht anders.
Der Mensch ist ja faul. Das heißt, wir mussten keinen Bass einspielen. Wie geil ist das denn? Ja? Das Schönste war eigentlich, wir haben ja gesagt, ihr dürft machen, was ihr wollt. Wir haben ja keine Vorgaben gemacht. Wir haben gesagt, das ist der Song. Schick uns einfach eine Bassspur zurück und that's it und das nehmen wir. Und dadurch hatte jeder sozusagen auch die Chance, so seine Identität dort einzupumpen in den Track. Und dadurch hat mancher Song eben auch gerade mit Porky, mit dem Slappen und so, das hat schon nochmal ein neues Gesicht bekommen und somit wurden wir selbst von unseren Songs nochmal überrascht. Und das war irgendwie auch cool, so zu arbeiten. Das war schon spannend.
Aber einer hat, glaube ich, mehr zurückgeschickt als eine Bassspur, ne?
Ja, aber der fummelt sich ja überall mit rein.
Ja, aber den Dudelsack haben wir dann doch rausgeschnitten. Der war, konntest du nicht brauchen.
Genau. Nee, aber da ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen erst. Erst beim zweiten, dritten Hören dachte ich, nee, warte mal kurz. Kenne ich doch diesen Gesang, das ist doch jemand anders. Aber im Prinzip seid ihr eurem Slogan, du musst Düse werden, damit wieder gerecht geworden, indem ihr quasi jetzt andere Profimusiker reingeholt habt. Mich würde mal interessieren, also dieser Spruch, du musst Düse werden, das war ja auch schon mal eine Fanaktion. Ihr seid sehr daran interessiert, dass andere Leute Anteil an eurer Musik nehmen und sich da aktiv auf irgendeine Art und Weise einbringen. Mich würde mal interessieren, ob es auch Bands gibt, die ihr wiederum als Fans sehr, sehr eng verfolgt und wo ihr komplett angezündet seid, schon seit über Jahren und euch, keine Ahnung, einbringt, indem ihr versucht, auf möglichst viele Konzerte zu gehen oder wie auch immer die versucht zu unterstützen. Das muss ja jetzt auch keine große Band sein. Das würde mich einfach mal interessieren.
Bei mir ist es mehr im freundschaftlich-musikalischen Umfeld, würde ich mal behaupten. Also ich bin jetzt nicht so unbedingt, renne ich einer Band hinterher oder so. Natürlich kaufe ich mir auch Platten und Tonträger. Habe das vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch mehr gemacht. Mittlerweile schaue ich da schon eher, was finde ich einfach gut. Und mir ist es dann im Endeffekt egal, welche Band das ist. Das ist mir wirklich völlig egal. Und wenn ich denn zum Beispiel live irgendwie eine Band sehe oder so, dann und ich finde die gut, dann gehe ich danach hin und red mit denen oder klopfe denen gerne auf die Schulter und sage, ey, das war Hammer, das hat mich total berührt. Weitermachen, unbedingt. Und da muss noch mehr gehen.
Also du bist auch kein reiner Konsument, der jetzt einfach nur sich irgendwie so heimlich bei Spotify was reinzieht, sondern du gibst auch Feedback.
Irgendwie so, genau. Also ich bin da auch jetzt nicht so dieses ganze Fan-Ding oder so. Ich finde natürlich, es gibt ein paar Bands und Musiker, die mich natürlich total beeinflusst haben. Genau, aber mittlerweile sind es eher wahrscheinlich kleinere
Wolf Zukowski oder wen meinst du jetzt?
Es gibt zum Beispiel eine Band aus Potsdam, die heißen Cascadeur. Weiß nicht, ob ihr schon mal was von denen gehört habt. Sehr unbekannte Band und die sind einfach nur großartig. Es sind junge Leute und die schlagen eher in so eine Johnson Punk, keine Ahnung, Attitüde rein. Also die machen einfach eine Mucke, die wahrscheinlich bloß 3% der Menschheit hören will, wenn überhaupt. Aber die machen es halt einfach und haben so einen Spaß daran. Man sieht richtig, wie die Energie entfacht wird in denen selbst. Und das finde ich 1000-mal spannender irgendwie, als jetzt mir die 20. Melvins-Platte zu kaufen, zum Beispiel.
Würdest du mir recht geben, dass man eine Band eigentlich erst richtig verstehen kann, wenn man sie einmal live gesehen hat? Oder dass es nochmal immer was anderes ist?
Teils, teils. Also es gibt ja wirklich Platten, die also selbst ich habe ja zum Beispiel als Jugendlicher gab es da eine schöne Band, Zen Guerilla hießen die. Weiß nicht, ob du die kennst. Das waren Bands, die habe ich vorher nie gesehen und bin durch Zufall auf eine Platte gestoßen. Und dann konnte ich sie und durfte ich sie 2-3 Mal live erleben. Und das hat es dann irgendwie noch unterstützt irgendwie. Dann gibt es natürlich Bands, die musst du irgendwie das erste Mal live sehen, klar. Dass du überhaupt was von denen erfährst, dass es die überhaupt gibt. Weil dieser Kosmos an Bibliothek, was es alles gibt, ist so riesig, das kannst du ja gar nicht irgendwie ja, ich beschäftige mich nicht so viel damit, sage ich mal so.
Hast du so eine Lieblingsband, die du sofort nennen könntest, wo du sagst, die höre ich schon immer wieder gerne, seit ich klein war?
Wow, okay. Seit ich klein war vielleicht nicht. David Bowie zählt bei mir dazu. Deichkind zählt bei mir dazu. Was noch? Mode Selector. Solche Sachen. Schon viele, viele Jahre und immer wieder gerne.
Bei mir sind es manchmal gar nicht so Bands, die ich jetzt heute noch so toll finden würde, aber es gibt so ein paar Songs. Ich kann jetzt mal als Beispiel nennen, weiß nicht, ob ihr das kennt, von Dire Straits' Telegraph Road. Das ist ein 17 Minuten langer Song. Wenn der da Gitarre spielt, ich weiß nicht, was das in mir auslöst, aber schon, da war ich, keine Ahnung, vielleicht 7 oder 8. Und das ist so ein festgesetztes Gefühl in einem Song, und das habe ich auch mit manchen Bands, wie du eben gesagt hast, wenn man die dann live sieht, dann verstärkt sich das nochmal, dann ist das nochmal ein anderes und dann hangelt sich das immer so weiter und es baut sich wirklich über die Jahre so eine Vertrautheit auf. Aber so, wenn ich das jetzt richtig so raushöre, sowas hast du dann nicht.
Nee, nicht unbedingt. Vielleicht eher die Tatsache, dass man zum Beispiel, du holst dir eine Platte, hörst sie 10, 20 Mal an, feierst diese Platte total ab, dann siehst du diese Band live und erst dann macht's Klick und du kapierst eigentlich, was auf dieser Platte passiert oder was eigentlich ausgedrückt wird in diesem Moment mit der Musik, mit der Kunstform.
Jari schaut schon mit den Füßen. Da kommen jetzt gleich also.
Wir gehen schon wieder 1000 Sachen durch den Kopf. Aber erzähl erst mal fertig.
Ich bin es soweit. Eigentlich gibt es da nichts weiter zu sagen dazu, weil wenn ich eine schöne Platte höre, die muss mich berühren. Ich brauche eine Gänsehaut. Wenn ich eine gute Band sehe, ich brauche diese Gänsehaut. Ich brauche nicht immer unbedingt dieses Ding, das ist jetzt ganz neu, das ist jetzt ganz interessant, sondern muss mich berühren einfach. Und dann ist die Welt offen dafür, für mich.
Aber bleibst du dann auch dran oder gibt es bei dir so, gutes Beispiel ist Drangsal jetzt zum Beispiel, ne? Den finden ja viele entweder gut oder nicht gut. Mhm. Ich finde, das ist so einer der Künstler, mit dem muss man so ein bisschen wachsen, um den zu verstehen. Was will der eigentlich? Was macht der da eigentlich? Und das gibt es ja auch manchmal. Also ziehst du dich dann gleich zurück, wenn nicht gleich diese Gänsehaut kommt? Oder sagst du dann so, nee, die haben irgendwas. Ich höre mir jetzt doch nochmal was an oder so. Oder muss das dann auch schnell passieren?
Ich gebe der Sache meist schon noch mehrere Chancen irgendwie. Und das ist ja auch immer tagesabhängig irgendwie. Also es gibt mal Tage, da kannst du dir das anhören. Und dann gibt es wieder mal einen Tag, da kommst du überhaupt gar nicht ran. Dann brauchst du meinetwegen unbedingt mal eine Hiatus Coyote-Platte. Und am nächsten Tag brauchst du irgendwie, dann willst du halt lieber Slime hören, weil du halt gerade so drauf bist. Genau, aber irgendwie dieses Feeling und dieses Gefühl und diese Gänsehaut, dieses Echte, das ist halt wichtig. Ich glaube, wir haben das auch mit Düse so ein bisschen. Dieses wirklich das Echte. Entweder man liebt es oder man hasst es.
Glaube ich nicht. Ich bin gespannt. Also, dass man es lieben oder hassen muss, glaube ich nicht. Das Echte schon, aber ich glaube, dass ihr auch schon überzeugen könnt. Jari, hau raus.
Also wichtig ist es natürlich, also dass es irgendwie authentisch ist. Ne? Also ich lasse mich auch gerne mal verarschen, wenn es so gut gemacht ist, dass ich es nicht merke. Aber Authentizität ist halt schon irgendwie was Wichtiges. Und eine Band, die mir sehr am Herzen liegt, die ich seit Jahren begleite, aber verfolge und man mittlerweile eine sehr gute Freundschaft erwachsen ist, die heißen Paulinchen Brennt. Eine Dreimann-Band, die kaum jemand kennt. Ich reime jetzt ein bisschen. Eine Dreimann-Band, die kaum jemand kennt und die machen geilen Scheiß. Es ist ein bisschen die Geschichte, die haben sich aufgrund von Düse gegründet. Irgendwie haben die sich so komisch kennengelernt, keine Ahnung. Mhm. Und die machen ziemlich abgefahrenen Scheiß. Es ist ein super schöner Mix und drei hervorragende junge Leute, die einfach mal was raushauen, was eine Energie hat, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und die Attitüde ist großartig und es sind ganz liebe, nette Jungs. Und da ist es auch so weit, dass wir da auch was produzieren werden mit denen zusammen, oder ich was mit denen produzieren werde, weil ich die einfach ein bisschen fördern will. Und genau, das finde ich total super. Und von denen würde ich mir halt alles kaufen. Die haben halt so wenig, deswegen habe ich zwar alles von denen, aber es ist halt nicht viel. Deswegen wird es Zeit, da mal ein bisschen Druck zu machen. Aber das mag ich schon. Also das ist eine Band. Ansonsten habe ich, also es ist sowieso super divers, was man hört. Da gebe ich André total recht. Das ist so tagesformabhängig und sowas. Aber was ich zum Beispiel nicht mache, ist so ungekauft Platten mir holen von Künstlern, die ich eigentlich mag. Nicht, dass ich das nicht wertschätze, aber ich höre da schon ganz gerne mal rein. Und es gibt eben einfach Platten, die mir zusagen oder Songs, die mir zusagen und welche, die mir nicht so zusagen. Manche Platten wachsen dann mit der Zeit, dann höre ich die nach 5 Jahren, verstehe die dann erst, hatte vorher irgendwie keinen Bezug dazu und plötzlich kommt das irgendwie nach Jahren, warum auch immer. wie du schon sagst, gibt ja Fans, da kommt eine neue Metallica-Platte raus, dann kaufen die sich die und dann ungehört und finden die auch noch gut, obwohl die noch nicht mal reingehört haben, die ist so geil und dann, genau, aus Prinzip, dann kommt die nochmal remastered raus, dann kaufen die sich nochmal, oh, das klingt dann noch besser, die Songs, dann kommt die nochmal remastered raus, dann kaufen die sich nochmal, also das ist ein Fantum, das kann man machen, das ist auch schön und gut, dass es das gibt, aber ich glaube, da sind wir beide überhaupt nicht so. Wir reflektieren das, glaube ich, ein bisschen anders und ja, sind da jetzt nicht so euphorisch und denken, what the fuck, von der Band brauche ich alles. Ich unterstütze genauso wie André gerne Bands, die einfach noch ein bisschen im Untergrund da rumschweben, wo man sagt, okay, das ist auch schön, da weiß ich, wo mein Geld hingeht, nämlich direkt an die Bands und das finden wir gut. Aber auch ich bin natürlich von Kindheitstagen an groß geworden, auch mit Die Ärzte zum Beispiel, ne? Irgendwie ganz klein noch schon. Ich kann dir gefühlt die ersten 5, 6 Platten, kann ich dir komplett durchsingen. Das bleibt natürlich irgendwie hängen. Und wenn ich jetzt so einen Künstler sagen müsste, den ich immer noch sehr, sehr gerne höre und aus Kindstagen viel und oft gehört habe, dann ist es Grandmaster Flash und His Furious Five. Oh. Weil ich war ein ganz großer Fan. Zu DDR-Zeiten kam das damals tatsächlich mal im Fernsehen von Beat Street, dem Film. Weiß ich, ob den kennst du, genau. Und, und den habe ich mir damals auch mit einer 90er-Kassette komplett mitgeschnitten. Und das war so mein Hörspiel jeden Tag, weil ich dann versucht habe, die Musik rauszuschneiden und das habe ich die ganze Zeit gehört. Genau, das und das ist jetzt immer noch so. Jetzt cool. Ist erst wieder, kennst du noch Rockwell? Der Song ist, warte, das kennst du garantiert, das ist auch ein Song, der hat nämlich dieselbe Ästhetik und dann denke ich, ja genau, das ist genau aus dieser Zeit und das ist absolut genial. Refrain kennst du?
I always feel like a bunch. Ja. Das kenne ich.
Hat ja auch so ein bisschen.
Da habe ich jetzt aber leider halt
Michael
Jackson Vibe, ne?
Ich kann mich auch noch an diese Bomb the Bass, sagt euch das was? Bomb the Bass?
Ja, das sagt mir was. Ja, es gibt eine coole Netflix-Doku, The Get Down, da wird erklärt quasi an so eine Mischung aus Fiktion und wahren Begebenheiten und da wird unter anderem erklärt, wie Grandmaster Flash den Get Down
erfunden hat. Okay, geil, dankeschön.
So, was mir auch noch aufgefallen ist, vorhin habe ich ja gesagt, die Instrumente sind für mich im Vordergrund, auch wenn die Musik nicht belanglos ist, es ist schwer auszudrücken, die Instrumente stehen einfach an erster Stelle. Und ihr habt jetzt aber auf eurem neuen Album Wiedergeburt, habt ihr einen Song, der heißt 990, aber in Zahlen. Und den gleichen Song, nicht denselben, hattet ihr auch auf Bonzengulasch. Das heißt, ihr habt da nochmal altes Material genommen und seid da nochmal drüber gegangen. Das hat man aber erst gar nicht gemerkt. Also war gar nicht so auffällig, dass es einem sofort ins Ohr gesprungen ist. Habt ihr viele Skizzen? Sammelt ihr viel Zeug? Habt ihr da so einen großen Berg, auf den ihr zurückgreifen könnt? Oder steigt ihr dann eigentlich normalerweise?
Wir klauen einfach bei allen möglichen unbekannten Bands. Und so mit haben wir. Das 89-90 nochmal was ganz Besonderes, weil wir, das war ein Teil von einem Theaterstück, bei dem wir gespielt haben, von dem Buch von Peter Richter, was auch 89-90 heißt. Und es war dann so, hat sich das so ein bisschen zum Titeltrack für uns oder zum beliebtesten Track irgendwie herausgemosert, das Ganze. Und dann wollten wir das irgendwie mal elektronisch rausballern auf Bonzengulasch, einfach um mal ein neues Soundgewand mal auszuprobieren, weil das auch live, aber trotzdem sehr gut ankam und mit Gitarre, Schlagzeug sehr gut funktioniert hat, haben wir gesagt, okay, wir bringen es nochmal richtig auf dem Album raus. Und gestern hat mich Marius übrigens angerufen, André, der Schauspieler, mit dem wir unter anderem im Theater waren, und hat gesagt,
er macht jetzt was bei Netflix.
Ja, und er hat total der hat sich total gefreut, den Track zu hören und hat gesagt, oh, geil und so. Und genau.
Super.
Auch ein bisschen was für uns, nochmal Nostalgie, nochmal neu aufzupolieren, das Ding.
Also zu diesem Theaterstück hatte Jari eigentlich die Idee zu einer, also die Phrase, da ist eine Phrase und textlich in dem Song. Der Song war noch gar nicht so komplett fertig. Und dann kam halt diese Bonzengulasch und Jari hatte den elektronisch da fabriziert. Und wir haben dann gesagt, wir wollen den irgendwie ins Live-Programm mit aufnehmen. Und jetzt muss irgendwie mal gucken, wie ist es denn machbar, den wirklich ins Düse-Universum reinzuholen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben den einfach irgendwie vollendet, weil so unglaublich viele Leute gesagt haben, ihr müsst mal diesen Song aufnehmen. Und dann haben wir das halt jetzt gemacht.
Ist für mich inhaltlich einer der krassesten Songs auf dem Album, finde ich total krass auf den Punkt gebracht, da ist wirklich kein Wort zu viel und trotzdem weiß man ganz genau, was ihr damit sagen wollt. Das ist, wie sammelt ihr denn diese Skizzen? Habt ihr die irgendwo gespeichert oder wie teilt ihr euch die Ideen mit? Singt ihr euch das ein? Hallo, hör mal, mir ist was eingefallen. So,
ja, oder ist es dann schon? Das passiert wirklich manchmal so. Also manchmal, André nimmt auch viel zu viel auf im Proberaum und schickt das dann rum als Skizze. Ich mache es viel mit dem Mund. Oh, das musst du wieder ausschneiden, aber du weißt, was ich meine. Also einfach nur ins Telefon rein und schickt das André rüber und dann sammeln wir natürlich auch. Es gibt schon ein gutes Sammelsurium, genau.
Was ist denn das schönste Kompliment, das man euch jetzt machen kann, wenn man eure Platte gehört hat und man trifft euch irgendwo und quatscht euch an? Oder was ihr vielleicht auch gehört habt schon, keine Ahnung, vielleicht hat es ja schon einer gemacht.
Ja, einfach, ey, geile Platte, Digga. Ich finde, die hat mich persönlich bewegt und also so, ne, wenn man mitbekommt, dass die Leute das auch so mit Gänsehaut-Feeling, was jetzt auch schon kam, dass mir Leute geschrieben haben, ey, ich habe die Platte gehört, das inspiriert mich total und ich habe echt Gänsehaut bekommen. Ja, das reicht schon.
Die Platte holt mich ab, finde ich immer so. Wenn Leute sagen, ey, die Platte holt mich voll ab, ich freue mich, wenn ihr live spielt und wir sehen uns.
Ihr spielt jetzt bald nochmal live, ne? Also ihr habt eine Tour geplant.
Genau, die Tour ist geplant und wir drücken die Daumen natürlich, dass es auch stattfinden kann.
Aber als nächstes Jahr leider, ne?
Zeit wird noch vergehen, aber dann können wir das Ding hoffentlich zusammen zelebrieren.
Vielen Dank, dass ihr euch nochmal jetzt so lange Zeit
genommen habt. Ich habe auch noch eine Frage, Nadine.
Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich, abseits vom Interview. Hast du dein eigenes T-Shirt an?
Ich?
Hast du? Nee, ah, das sah so aus. Ich dachte, die ganze Zeit hat er ein Düse-T-Shirt an.
Ich hab mir extra mal für ein Interview ein Düse-T-Shirt ausgezogen, weil sonst trage ich immer Düse-Shirts. Nein, Quatsch.